Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Und heute geht's ab in den Garten.
Ich stehe den ganzen Tag am Gartenzaun. Wackellustig mit den Augenbrauen.
Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, in dem Pflanzen oder Tiere vom Menschen in Kultur genommen und somit gepflegt oder kultiviert werden.
In der Gartenabteilung.
Natürlich lebt auch eine Schnittblume für eine kurze Zeit, aber der Bonsai hat eine Seele.
Rechtzeitig zu Weihnachten habe ich Unmengen von Samenbomben produziert und habe die an alle meine Verwandten und Freunde zu Weihnachten verschenkt.
Viele der Städter regen sich darüber auf, dass dann der Hahn kräht, aber das gehört nun mal dazu.
Im Garten wird ab jetzt gelauncht.
Herzlich willkommen im Hortus-Inspektorum.
It's a plantation boogie tonight.
Mittendrin in der Gartensaison lohnt es sich manchmal, die eigene Liegelandschaft im Grünen zu verlassen und einen Blick zu wagen auf Flächen und in Töpfe, die mit Garten auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun haben. Beim Bonsai-Gärtnern entfernt man sich ja doch recht weit von der Natur zum Beispiel. Und der Baumarkt bietet auch einiges an Non-Flower-Produkten, inzwischen sogar Hühner. Die Geranie auf dem Balkon ist auch nicht gerade der Traum eines Insekts. Zuerst aber betreten wir in dieser Echtzeitausgabe eine Schutthalde. Auch wenn Markus Gastel, der Gärtner, der die betreibt, das nie so nennen würde. Er hat im Fränkischen einen 7000 Quadratmeter großen Garten angelegt. Also nicht einen Schottergarten, wie man ihn zurzeit in Einfamilienhaussiedlungen sieht, sondern einen Schuttgarten. Und dieser Schuttgarten von Markus Gastel, der will ganz arg zurück zur Natur. Gastel nennt ihn einen Hortus Insectorum. Und meine Kollegin Lisa Weiß, die bekam dort sogar eine Führung. Hallo.
Hallo.
Lisa, erzähl doch mal, war das jetzt so ein klassischer Vorgarten voller Steine mit künstlichem Bach und immergrüner Hecke oder wie sah es da aus?
Da war ich auch schon ziemlich gespannt. Es ist ja auch einiges drüber geschrieben worden, über diesen Garten, den er da im Fränkischen angelegt hat, in dem er erstmal wirklich sehr, sehr viel, wirklich große Mengen Bauschutt über den Boden ausgekippt hat. Und das klingt ja jetzt erstmal wirklich grauenvoll.
Das stimmt.
Genau, und ich bin dann zu dieser Führung gefahren. Wir waren so etwa 20 Leute, die meisten von uns Hobbygärtner. Und dann ging es auch gleich los über die Straße rüber zum Garten. Und eigentlich war dann schon nach dem ersten Blick über den Gartenzaun klar, das hier ist nun absolut kein lebloser Vorgarten mit Steinen, Gartenzwergen und Kirschlorbeer drumherum. Da waren wilde Hecken zu sehen, dazwischen verrottendes Holz, ein paar Obstbäume, viel Wiese, auf der schon auch die ersten Blumen geblüht haben, ein rostiger Bauwagen, kleine Hügel und immer wieder Pyramiden aus aufgeschichteten Steinen dazwischen. Also das wirkte wie ein sehr verwilderter, riesiger Garten, über 7000 Quadratmeter, habe ich nachher erfahren. Und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Das sah nämlich genauso aus wie die unbewirtschafteten Wiesen meiner Kindheit. Also ich bin am Alpenrand aufgewachsen.
Und dann bist du gleich losgerannt, ja? Über die Wiese gelaufen wie früher?
Also ich wäre gerne, aber das war nicht so einfach. Markus Gastel hat uns gleich bei der Begrüßung gebremst.
Herzlich willkommen im Hortus Insectorum. Ich habe hier Abgrenzungen, die bitte nicht übertreten, weil hinter den Abgrenzungen immer die wertvollen Flächen beginnen.
Also in der Hinsicht war die Führung dann doch eher wie in einem Park mit gepflegten englischen Rasen und Zierrosen. Eben nicht auf den Rasen treten, jedenfalls nicht auf große Teile davon.
Mhm. Ja, aber dieser Garten soll ja eigentlich doch genau das Gegenteil von einem Park mit englischem Rasen sein. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gab es auf diesem Grundstück ja früher auch mal so ganz normale, schöne, sattgrüne Wiesen. Und dann hat er Schutt draufgekippt, ja, den man jetzt nicht mehr betreten darf.
Genau, also in dem Garten liegt mehr oder weniger ein altes, abgerissenes Bauernhaus auf dem Boden, zum Teil überwachsen, zum Teil zu Steinpyramiden aufgebaut. Aber bevor er den Schutt da hat ankarren lassen, da hat Markus Gastel noch was anderes gemacht. Und das hat er uns auch ganz ausführlich bei der Führung erzählt.
Als erstes habe ich Apfelbäume, Obstbäume hier in die Fettwiese gepflanzt. Und wenn man die Bäume heute anschaut, dann stehen die alle auf Hügeln. Was ist da passiert? Hier habe ich 35 LKW besten Humus abbackern lassen und abtransportiert. Und da sagen viele Leute, ja, der Verrückte, da wächst doch nichts mehr.
Ja, das würde ich spontan eigentlich auch erstmal denken, dass Humus, also nährstoffreicher Boden, doch eine feine Sache ist. Aber wer sich mal so ein bisschen mit Pflanzenbestimmung beschäftigt hat, der weiß ja, dass die selteneren Arten auf diesen nährstoffarmen Wiesen wachsen, den sogenannten Magerwiesen. Will der Herr Gastel im Prinzip so einen Magerwiesengarten erschaffen?
Ja, genau. Das Problem ist eben für ihn die Überdüngung auf diesen, wie ihr sagt, besten Humus, auf den Fettwiesen. Da wachsen eben nur noch solche Wildpflanzen, die viele Nährstoffe brauchen, wie zum Beispiel Löwenzahn oder Hahnenfuß oder auch Brennnesseln. Diese vielen Blumenarten, die früher hier heimisch waren, als die Wiesen eben noch nicht so überdüngt waren, die schaffen es auf den fetten Wiesen nicht mehr, sich gegen diese Pflanzen durchzusetzen, die ja von uns gerne auch als Unkraut bezeichnet werden. Und wenn man jetzt sozusagen die Humusschicht einfach abträgt, weniger Humus drauf lässt, dann vermehren sich die alten Blumen auf einmal wieder. Und damit finden dann eben auch viele Insektenarten wieder Nahrung. Raupen zum Beispiel sind ja oft auf eine einzige Pflanze festgelegt und wenn die fehlt, ja, dann geht die Raupe eben ein. Und so schafft Gastel dann Vielfalt durch Armut und das ist auch so etwas wie sein Credo.
Das ist dann vielleicht auch die Erklärung dafür, warum viele Leute, die so eine Tüte mit Wildblumensamen einfach auskippen, dann keinen Erfolg haben, weil sie einem eben keinen nährstoffarmen Boden besitzen, ja?
Genau, so ist es. Und man muss aber, das stimmt schon, diese Wildblumen auch aussäen, weil sie in der freien Natur eben kaum mehr vorkommen und sich deswegen auch nicht mehr so leicht von alleine verbreiten. Und dieser Garten, der ist auch so angelegt, dass er in drei verschiedene Zonen gegliedert ist. Die erste Zone ist die sogenannte Pufferzone. Die ist dazu da, dass keine Chemie oder Ähnliches von außen reinkommt. Also in diesem Fall ist es eine Hecke, die ziemlich schief ums ganze Grundstück verläuft. Und da ist natürlich auch wichtig, das darf jetzt keine langweilige, immergrüne Thuja-Hecke sein, die ist auch gar nicht einheimisch, sondern das müssen einheimische Sträucher sein. Und dazwischen sind dann sogenannte Naturmodule, also Reisighaufen, Sandhügel oder ein Teich, aber bitte ohne Goldfische. Und durch diese Pufferzone mussten wir dann auch durch, um ins Innere des Gartens zu kommen.
Da laufen wir jetzt mal rein. Achtet jetzt drauf auf das unterschiedliche Grün. Es ist Mitte Mai. Das sehen wir, wenn wir da reingehen.
Aber da muss man ganz schön kriechen.
Ich hatte mal eine Blindengruppe bei mir und nach der Führung habe ich die gefragt, was hat euch jetzt am besten gefallen? Da haben sie gesagt, die Pufferzone, weil da haben sie wirklich noch gespürt. Da sind die Äste, die einen streifen, die Blätter.
Ja, und die zweite Zone, die ist dann die Hotspot-Zone, also diese magere Wiese mit vielen Tieren und Pflanzen. Und die dritte dann, meistens in der Mitte, die Ertragszone. Da ist fruchtbare Erde, da wächst dann auch Gemüse. Und im besten Fall sollten da auch kaum Schädlinge sein, weil die alle von den Tieren in den Zonen außenrum aufgefressen werden. Also ob das stimmt, keine Ahnung, dafür war es jetzt auch ein bisschen zu früh im Jahr.
Also fürs Gemüse war es zu früh, aber Blumen und Insekten gab es ja schon, oder? Also Hortus Insectorum heißt ja übersetzt Insektengarten.
Ja, Blumen waren schon einige da.
Wir sehen die ersten Blumen schon blühen. Das Weiße da hinten ist ja der Knöllchensteinbrecht. Da drüben sehen wir einen Boxklee. Also da sind in dieser Blumenwiese über 40 verschiedene einheimische Wiesenblumen drin.
Sehen wir auch Insekten eigentlich schon?
Ja, die Insekten würden wir jetzt sehen, aber heute ist so kalt, da fliegen keine rum und so nass, die sind alle jetzt in der Vegetation versteckt.
Aber viele Vögel habe ich dann schon gehört. Und in einem Teich mit Brackwasser, da habe ich auch ein paar Kaulquappen gesehen. Aber natürlich, ich hatte schon auch auf Insekten gehofft, aber es hatte wirklich 9 Grad und Nieselregen, es war wirklich kein Gartenwetter.
Wie kann man sich denn das überhaupt vorstellen, Lisa? Also ist es so, dass wo ausreichend Pollen ist, dann auch die unterschiedlichen Insekten ganz von alleine wieder kommen?
Ja, prinzipiell schon, aber klar, wenn jetzt eine Insektenart ausgestorben ist oder in der Gegend jedenfalls überhaupt nicht mehr vorkommt, dann kann sie natürlich auch nicht einfach so wiederkommen. Die ist dann wirklich weg. Und insgesamt habe ich wirklich schon viel Neues gelernt. Das ging auch übrigens diesen ganzen Hobbygärtnern ähnlich. Markus Gastel hat ihnen immer wieder gezeigt, wie wenig sie eigentlich über die heimische Natur wissen.
Wer kennt diesen Strauch? Wie heißt dieser Strauch?
Kann ich nicht.
Niemand, der weiß. Wenn dieser Strauch jetzt ein Rhododendron gewesen wäre, eine fremdländische Pflanze, hätte es alle gesagt, das ist ein Rhododendron. Wir stehen hier vor einer einheimischen Pflanze und ihr kennt sie nicht.
Mensch, Lisa, das erinnert mich ein bisschen an die Schule.
Ja, er ist schon ein Mann mit Mission, der sich eben viel mit seinem Thema beschäftigt hat, viel weiß und sein Wissen aber eben auch schon sehr oft erzählt hat.
Der ist ja in seinem echten Leben anscheinend gar nicht Gärtner oder Landschaftspfleger, sondern Krankenpfleger. Warum macht er das eigentlich?
Also das hat er uns auch erklärt.
Um mich zu verstehen, müsst ihr hier diese Landkarte anschauen. Und hier sieht man Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika und einen langen schwarzen Strich. Ich bin im Jahr 2000 mit dem Flugzeug an die Südspitze Südamerikas geflogen. Von dort dann habe ich gesagt, ich reise nach Alaska und bin irgendwann angekommen nach 2,5 Jahren in Inuvik bei den Eskimos an meinem nördlichsten Punkt und habe mir gedacht, morgen fliege ich jetzt nach Hause und wie geht jetzt mein Leben weiter? Was tue ich jetzt? Und dann habe ich damals ein Versprechen abgelegt. Ich habe gesagt, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich einen Garten nur für die einheimische Natur anlegen. Punkt.
Mhm. Und da hat er dann einen Schuttgarten angelegt. Wie finden die Nachbarn das denn?
Ja, also es war wie gesagt an dem Tag wirklich sehr kalt und regnerisch und es ist ja auch ein kleines Dorf, in dem er lebt und dieses Dorf war an dem Tag wie ausgestorben. Ich habe wirklich niemand auf der Straße getroffen, aber Markus Gastel hat mir erzählt, am Anfang waren die Leute sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber er sagt, mittlerweile behandeln sie ihn mit Respekt eben, weil sein Garten funktioniert, also zum Beispiel auch im Hitzesommer im vergangenen Jahr grün war und weil eben auch so viele Leute kommen. Aber ich glaube schon auch, dass er eine Art Fremdkörper im Dorf ist. Also ein Mann, der jahrelang gereist ist, seinen Steinpyramiden im Garten Namen gibt, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Also eine Pyramide heißt zum Beispiel Gier. Und er hat auch einen Gong im Garten, den er schlägt.
Und die Besucher, du hast ja schon gesagt, man hat viel gelernt. Denen hat die Führung gut gefallen?
Ja, also das waren natürlich auch Menschen, die dieser Art von Garten offen gegenüberstehen und die waren alle ziemlich begeistert. Die meinten, sie hätten jetzt auch wirklich gute Ideen für ihren eigenen Garten und für den 4-jährigen Moritz, also das war der Sohn einer Besucherin, für den war es wirklich ein Paradies.
Ich wünschte, ich würde hier wohnen.
Jetzt dürft ihr mal ein bisschen klatschen.
Ja, Paradies, Schuttgarten, nicht zu verwechseln mit den sich immer mehr verbreitenden Schottergärten. Lisa Weiß war in Bayern bei Markus Gastel, der viel Energie in seine private Magerwiese gesteckt hat. Vielen Dank, Lisa.
Gerne.
Gärtnern ohne Garten, das geht auch. Schon in den 1970er Jahren tauchte das Guerilla-Gardening in großen Metropolen auf als Ökoprotest gegen allzu viele versiegelte Flächen und die Monotonie der Städte. Und das wurde ja dann in den letzten 10 Jahren nochmal ein richtig großes Ding. Man akzeptiert beim Guerilla-Gardening die Grenzen des Privaten nicht, so hat mir das meine Kollegin Christiane Habermals erklärt. Eigentlich ist sie Kulturkorrespondentin im Hauptstadtstudio, aber nach Feierabend wird sie Garten-Guerillera im Kampf gegen das Artensterben, so wie Markus Gastel. Nur dass Christiane Habermals nicht 7000, sondern gerade mal 6 Quadratmeter in ihrem Hinterhof zur Verfügung hat und manchmal eben nicht ganz legal die Stadt. Das erste, was ich auf ihrem Balkon entdeckte, war ein Backblech mit Kugeln drauf.
Ja, das sind meine Samenbomben. Die habe ich letztes Jahr rechtzeitig zu Weihnachten habe ich Unmengen von Samenbomben produziert und habe die an alle meine Verwandten und Freunde zu Weihnachten verschenkt.
Das ist so ein Erde oder irgendwas, was da...
Ja, die sind steinhart. Das liegt an dem Betonit, also eigentlich Katzenstreu, was da mit drin ist. Und das macht die so sehr hart. Und innen drin sind vermengt die Samen.
Welche Samen sind da drin?
Das sind Wildblumensamen. Also ich habe jetzt auch noch ein bisschen einjährige Blühmischungen, die ich noch hatte, mit reingetan. Aber hauptsächlich Wildblumen, die im Prinzip überall wachsen können. Also da muss man auch ein bisschen drauf achten, auf schattige Plätze und auf sonnige Plätze oder trockene Plätze. Und die kann man jetzt einfach abwerfen. Und die werden dann mit dem Regen so langsam aufgeweicht und dann ist die Idee, ich hoffe es klappt, dass dann da ein grüner Wildwuchs entsteht und immer auch auf diesen, auf eigentlich öden Flächen so kleine Blühinseln.
Ich habe noch was anderes entdeckt hier auf dem Balkon und zwar ein Einmachglas mit Wasser drin und mit Mückenlarven. Hat das auch was mit Urban Gardening zu tun oder mit deinem Ansatz zu Gärtnern?
Naja, das ist eigentlich eher so ein Nebenzweig, weil ich eigentlich auch ein Aquarium habe und die fütter ich mit Mückenlarven und dann gebe ich immer ein paar Mückenlarven hier in dieses kleine Glas rein und lasse die sich entwickeln und zu Mücken werden, um sozusagen aktiv gegen das Insektensterben anzugehen. Ist ja alles Vogelfutter, denke ich immer, und jede Mücke, die hier rumfliegt, wird irgendjemandem mal zur Speise gereichen.
Okay, das ist interessant, weil man würde ja vielleicht sagen, ich will auf keinen Fall Mücken, Stechmücken auf meinem Balkon haben. Ne?
Ja,
das ist vielleicht schon mal der erste Punkt.
Ja. Meine Tochter war auch überhaupt nicht begeistert und ich habe auch hier in der Nachbarschaft, in unserem Haus hatte ich den Vorschlag, ein großes Mückenfass aufzustellen, also richtig mit Wasser drin zum Gießen und da können sich dann Mücken entwickeln. Ist auch nicht wirklich auf Zustimmung gestoßen. Aber diese Mücken konnte ich dann meine Tochter zumindest beruhigen, das sind Zuckmücken, also die stechen nicht.
Okay, ansonsten, was tut man, wenn man Artenvielfalt befördern will in der Stadt?
Also ein ganz großes Problem ist, dass die meisten Menschen Blühpflanzen in ihren Garten oder auf ihren Balkon pflanzen, die für die Insekten völlig nutzlos sind. Und das sind oft der Deutschen liebste Blume. Geranie ist zum Beispiel leider ein Totalausfall, weil die kaum noch Nektar führt, kaum Pollen hat. Andere Blumen sind gefüllt, das heißt, da ist vielleicht noch Nektar, aber der ist nicht erreichbar für die Bienen und Hummeln, also Wildbienen. Und das ist eben das Hauptproblem. Und die Gärten sind leider voll mit diesen Blumen. Und das ist eine Folge der Evolution. Also die Insekten sind an die heimischen Pflanzen angepasst und können deswegen den Nektar und Pollen aus diesen Blüten am besten sammeln. Und exotische Pflanzen sind für die oft zu kompliziert oder sie werden nicht entsprechend genutzt oder können nicht genutzt werden. Und das ist ein großes Problem. Und das heißt eben auch leider, exotische Pflanzen könnte man ja sagen, wenn man genug hätte an Nahrungsangebot, dann kommen die halt noch dazu. Aber die verdrängen eben auch heimische Pflanzen. Und das sind dann immer dann Nahrungspflanzen, auch für Raupen zum Beispiel, wichtige Fraßpflanzen, die dann nicht genutzt werden können. Mhm.
Das mit diesem Begriff heimische Pflanzen ist ja auch immer so ein Ding. Mir hat mal jemand erzählt, das wird irgendwie mit der Entdeckung Amerikas festgemacht, wann eine Pflanze als heimische Pflanze gilt. Also das ist ja auch fast ein ideologischer Streit, den man da führen kann. Ne?
Ja, aber leider nicht ganz folgenlos. Also das Thema der eingeschleppten Arten ist wirklich ein großes Thema. Und wir haben ja gerade den Bericht zum Artensterben gehört und eingeschleppte Arten war einer der 5 wichtigsten Gründe, warum die Arten zurückgehen. Das Problem ist, dass wir manchmal glauben, in der Landschaft blühen doch ganz viele Blumen, aber ein ganz großer Teil von diesen Blumen sind gar keine heimischen Blumen mehr. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel von einer gelbblühenden Blume, die entlang der Autobahnen blüht im Spätsommer.
Ist das die Goldrute?
Nee, die Goldrute gibt es auch. Auch ein großes Problem, breitet sich aus wie die Pest. Aber diese andere gelbblühende Pflanze wächst entlang der Autobahnen. Die heißt schmalblättriges Greiskraut und ist eine Pflanze, die mal mit Baumwollimporten aus Afrika nach Europa kam und sich hier entlang der Verkehrsrouten ausgebreitet hat. Die wird zum Beispiel bei Autoreifen verbreitet und die ist eben auch kaum verwertbar für heimische Insekten.
Das heißt, du versuchst jetzt wieder Pflanzenarten ansässig zu machen, die verdrängt wurden oder die verschwunden sind.
Genau, anders als normale Gärtner ist es bei mir so, dass ich mich über Insekten, die meine Pflanzen befressen, freue. Also ich möchte den Insekten wieder mehr Lebensraum bieten und das auf meinen 6 Quadratmetern. Mehr habe ich ja nicht. Ich meine, ich bin auch nicht glücklich über die Blattläuse, die meinen Pflaumenbaum hier killen. Die hasse ich wie die Pest. Aber da lasse ich dann eben auch nur andere Insekten dran, sogenannte Nützlinge, experimentell und hoffe, dass die meine Blattläuse killen und ich würde auf keinen Fall Gift spritzen. Und im Zweifel ist es dann eben so, dann gewinnen halt die Blattläuse. Aber schön finde ich sie auch nicht. Aber im Grunde geht es mir darum, ich will Lebensräume schaffen für Insekten. Trotzdem freue ich mich natürlich auch daran, dass es blüht. Und es blüht auch im Spätsommer noch, wenn andere viel gießen müssen, weil die meisten heimischen Pflanzen haben einfach ganz große Trockenheitsresistenz. Und man kann die auch mal vergessen. Also meine Tochter hat zum Beispiel einen Topf auf ihrem Balkon, den hat sie seit 6 Jahren da. Und sie gießt die nur ab und zu, weil sie die ständig vergisst. Und da hat sich so ein wunderbares kleines Biotop gegründet, das jedes Jahr wiederkommt in etwas anderer Konstellation, ohne dass sie irgendwas machen muss. So kleine Heidenelken und kleines Blaukissen und wunderbare Moose, die so ganz exotisch blühen. Sieht ganz toll aus. Hätte niemand so schön ersinnen können.
Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut und gehen runter.
Okay.
Ja? So, 6 Quadratmeter Hinterhof oder wie nennt man das?
Ja, man kann schon Garten nennen, aber eigentlich Privatgarten sind es nur meine 6 Quadratmeter, wobei ich die sehr großzügig auslege, diese 6 Quadratmeter. Ich breite mich so unmerklich immer weiter aus in den Gemeinschaftsgarten und in den Hof.
Heimlich.
Heimlich.
Die Grenzen missachten.
Genau.
Ich sehe hier eine Johannisbeere, vielleicht eine schwarze Johannisbeere sogar?
Ist eine rote?
Eine rote?
Schwarze mag ich nicht.
Okay. Brennnessel, kann es sein?
Ja, genau. Das ist meine Brennnessel-Ecke. Die ist ganz wichtig, obwohl sie sich jetzt ein bisschen zu breit gemacht hat, aber die kriegt schon Raum, weil das ist die Futterpflanze für ganz viele Raupen. Und es ist immer ganz spannend, was sich da ansiedelt. Also jetzt haben wir auch schon ein paar Eier entdeckt und wir wissen noch nicht, was draus wird, aber wir beobachten das.
Und Waldmeister?
Genau. Also ich habe das Problem, typisches Hinterhofproblem, ist ziemlich schattig hier. Deswegen habe ich vor allem Schattenpflanzen, also Waldmeister. Und Waldpflanzen, also da drüben Waldstorchschnabel und Waldziest. Das ist eine Waldpflanze, die so ganz schön blau blüht und die Insekten total mögen. Also mein erstes Kriterium ist immer, ob Insekten drauf fliegen. Aber dann meine zweite natürlich auch, ob es schön aussieht. Also ein bisschen Ästhetin bin ich ja auch.
Und jetzt die Insekten. Wir haben schon geredet über die Mückenlarven, wir haben geredet über die Blattläuse. Was gibt es denn noch für Insekten? Schmetterlinge hätte man natürlich gerne.
Genau, ich habe hier auch so einen Schmetterlingsstrauch. Ist eigentlich auch ein Neophyt, also eine eingeschleppte Pflanze. Kommt aus Südeuropa. Manche reißen sie raus, aber ich habe sie jetzt hier mal gepflanzt, weil ich sie eben für Schmetterlinge sehr schön finde.
Und das funktioniert eigentlich auch meistens ziemlich gut mit den Schmetterlingen.
Erstaunlich, da, ne? Ja. Die sind wie unter Droge.
Seit wann machst du das jetzt?
Also so richtig erst seit 2 Jahren.
Und hast du Erfolgserlebnisse?
Ja und nein. Im letzten Jahr habe ich hier 10 kleine Kornelkirschen in der Umgebung in den Parks gepflanzt und von denen sind mir 8 eingegangen. Es war auch nun der heißeste Sommer, den man sich vorstellen kann. Und in der ersten Zeit bin ich dann noch mit Gießkannen durch den Kiez geradelt. Und das sind aber so kleine Sträucher, die eben besonders früh blühen und deswegen für die ersten Insekten und Bienen eine ganz wichtige Nahrungsquelle ist.
Ist es nicht auch ein Stück weit der Garten betrachtet als Labor, als Experimentierfeld? Christiane Habermals als Göttin, die schaltet und waltet?
Ich glaube, leider kann ich auf 6 Quadratmetern wahrscheinlich den Weltenlauf nicht aufhalten, aber ich würde es gerne. Und am Ende denke ich, es ist sehr Don Quixote-haft, also so alleine das Artensterben aufhalten zu wollen. Ich will aber hinterher sagen können, an mir lag es nicht.
Okay, jetzt stehen wir ja quasi noch am Anfang des Sommers, also Frühjahr, ne? Was erhoffst du dir denn für diese Saison, dass es wieder summt?
Dass es wieder summt, genau. Und im letzten Jahr hat es zum Beispiel mega gesummt bei mir. Ich hatte natürlich auch nachgeholfen, ich hatte ja noch Grillen ausgesetzt.
Die sind ja sehr laut.
Ja, ich hatte auch einige Probleme, weil einige haben sich dann über den Winter eingenistet bei den Nachbarn im Keller. Die waren nicht so glücklich, aber irgendwie sind die dann verstummt. Ich glaube, sie haben es nicht wirklich...
Okay, die sind nicht mehr da.
Nee, aber ich habe schon wieder neue ausgesetzt. Die sind allerdings noch ganz klein. Also ich habe die Grillengröße, also die Heimchengröße angepasst an die Vögel, die hier in meiner Umgebung brüten. Und hoffe, dass die jetzt auch finden. Einige von denen werden hier vielleicht auch noch so groß werden, dass sie dann auch wieder zirpen. Im letzten Jahr war hier ein ganz schönes Sommerkonzert.
Das Blattlaus-, Heimchen- und Mückenlarven-Experiment. Ein Rundgang mit Christiane Habermals durch ihren Berliner Hinterhofgarten. Wenn es darum geht, im Garten die Natur zu zähmen, liegen die Japaner ganz weit vorne. Im Ringen um die möglichst perfekte Harmonie formt der Bonsai-Gärtner seine Bäume nach seinem Willen. Das hat mit unserem Verständnis von Natürlichkeit nicht mehr viel zu tun. Selbst dann, wenn die Bäumchen so aussehen, als seien sie vom Winde verweht. Jürgen Hanefeld hat den berühmten japanischen Bonsai-Gärtner Kunio Kobayashi getroffen und sich den Reiz des schönen Scheins erklären lassen.
Mit sicherer Hand und einer Gartenschere befreit der Meister das Bäumchen von überflüssigen Ästchen. Man hört genau, dass hier ein Profi am Werk ist.
Mein Vater hatte ein Gartenbaugeschäft, das ich eigentlich übernehmen sollte. Aber dann, während meiner Ausbildung, habe ich einen Bonsai gesehen und war sofort fasziniert. Seitdem beschäftige ich mich nur noch damit.
Seit 43 Jahren, um genau zu sein. Kunio Kobayashi scheint seinen Schützlingen zu ähneln. Nicht jung, aber quicklebendig. Nicht groß, aber stark und knorrig. Und einer der erfolgreichsten seiner Disziplin. Er hat Dutzende von Preisen eingeheimst im In- und Ausland, Bücher veröffentlicht und Hunderten von Schülern versucht, die vier Geheimnisse des Bonsai beizubiegen.
Wasser, Licht und die richtige Temperatur braucht er. Das Wichtigste aber ist Liebe.
Kobayashi ist ein Besessener. Bei jeder Antwort malt er mit seinem schwarzen Filzstift Skizzen und Schriftzeichen auf Schmierpapier, als müsse er unterstreichen, was er sagt. Zum Beispiel, dass die Idee des Bonsai aus China stamme. Vor 1300 Jahren schon habe man dort Bäume klein gezüchtet und mit viel Kitsch umgeben, mit Püppchen und Klimbim. Erst die Japaner, sagt er, hätten aus dem Bonsai, der Pflanze im Topf, so die wörtliche Übersetzung, eine Kunst gemacht.
Ein Bonsai ist ein lebendiges Kunstwerk. Er kann 200, 300 oder 500 Jahre alt sein, aber er trägt die Würde des Lebens in sich. Natürlich lebt auch eine Schnittblume für eine kurze Zeit, aber der Bonsai hat eine Seele. Er ist ein Symbol des langen Lebens. Das ist das Besondere.
Der älteste Bonsai im Besitz des Meisters ist unglaubliche 800 Jahre alt. Es ist eine Schwarzkiefer, die den größten Teil ihres langen Lebens in einem Wald gestanden hat. Erst vor 200 Jahren wurde ein Teil von ihr von Menschenhand geschrumpft. Die Technik war längst bekannt. Ein junger, kräftiger Ableger wird in einen kleinen Topf gesetzt und regelmäßig an Wurzeln und Trieben beschnitten. Hunderte dieser Kostbarkeiten stehen im Innenhof des klassischen Atriumbaus, in dem der Meister mit seiner Familie lebt. In den Nebengebäuden hat er ein Museum eingerichtet, einen Laden und eine Werkstatt. Hier betreibt der Meister mit Hilfe seiner Lehrlinge eine Sonntagsschule für wissbegierige Hobbygärtner, meist graumelierte Herren, wie er selbst einer ist.
Der Unterschied. Die Kursteilnehmer sehen das als Zeitvertreib. Aber als Künstler suchst du nach der Wahrheit. Sehen Sie diese prächtige Kiefer? Für diesen Baum habe ich 1998 den Preis des Premierministers erhalten. Aber später fand ich ihn gar nicht mehr schön. Zu glatt in der Form, zu ebenmäßig. Jetzt habe ich diesem wertvollen Stück eine wilde, windzerzauste Erscheinung verpasst. Das hat nur 2 Stunden gedauert. Aber um das hinzukriegen, habe ich 40 Jahre gebraucht. Eigentlich habe ich jetzt erst begonnen, ein Bonsai-Künstler zu sein.
Da lächelt Peter Warren ob der Bescheidenheit seines Meisters. Der 36-jährige Engländer hat 7 Jahre bei Kobayashi gelernt, bevor er in seiner Heimat London selbst eine Bonsai-Schule gründete.
Die Idee ist, einen Baum so zu behandeln, dass er wie eine Miniaturausgabe eines natürlich gewachsenen Baumes wirkt.
Doch einfach sei die Arbeit nicht. Sie ähnele der eines Schönheitschirurgen. Um den gewünschten Wuchs zu erreichen, muss hier ein Ast entfernt, woanders einer ausgeschnitten oder mit Draht in eine andere Richtung gezwungen werden. Dabei bestehe immer die Gefahr eines Kunstfehlers, sagt Warren. Wenn ein Bonsai stirbt, sei das das Traurigste überhaupt.
The reason that they are so beautiful.
Der Grund für ihre Schönheit ist, dass sie leben. Die Kehrseite ist, dass sie auch sterben. Der Tod ist ein Teil von Bonsai.
Death is part of Bonsai.
Vom Leben und Sterben und der Liebe zum Züchtigen eines Bonsai-Baumes in dieser Echtzeit übers Gärtnern.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich heiße Noelle. Wenn ich 1 Million Euro hätte, würde ich die Hälfte davon an arme Länder schicken und dann würde ich für mich und meine Mutter ein Haus bauen davon oder kaufen und dann aus Land ziehen. Und ein Pferd vielleicht, also wenn mein größter Wunsch in Erfüllung gehen würde. Und ja, dass man halt ganz schlicht lebt und so, ja, wie früher halt.
Wenn ich die EU wäre, dann würde ich sagen, wieso? Lernen wir nicht einfach mal so schnell Esperanto? Alle Substantive enden mit O.
Tago, Monato,
Jaro,
Floro.
Alle Adjektive enden mit A.
Bela,
Malbela,
Cara.
Alle Artikel sind la.
La Granda Domo,
La Bella, Floro.
Bella, Tago.
Und die Verben enden alle mit As.
Was?
Also im Präsens.
Ach so.
Mi lernas.
Mi tre bedauras, che mine istas la EUO. Dommage por la bella esperanta lingua.
Mi tre bedauras.
Wenn es wie in den letzten Wochen, wie man so schön sagt, für die Jahreszeit zu kalt ist, wenn also die Tomaten- und Paprikapflanzen lieber noch nicht rausgesetzt werden, man als Hobbygärtner aber schon so völlig heiß läuft, dann kommt es manchmal zu Übersprungshandlungen. Zum Beispiel im Baumarkt, in den Gartenzentren. Dort warten so manche Verlockungen für den Konsumenten. Eine Flasche Roundup, bevor es verboten wird zum Beispiel. Ein Hochbeet aus Kunstholz. Ein freches Erdmännchen zum Schmuck. Oder, wenn es etwas aufwendiger sein darf, einen Smart Garden bitte. Was da im digitalen Bereich momentan so geht, das hat sich Matthias Finger erklären lassen.
Der Garten als letztes Offline-Paradies. Damit ist es im Sommer 2019 vorbei.
Smart Garden. Auch im Garten wird gesteuert, geregelt, quantifiziert.
In unseren grünen Oasen fahren Markisen automatisiert rein und wieder raus. Sensoren im Boden melden Trockenheit und schalten Bewässerungsanlagen an. Und das natürlich nie während einer Grillparty oder einem wohlverdienten Sonnenbad. Moderne Gärtner stellen ihre Präferenzen am Handy ein, per App.
Auch im Urlaub, wenn man irgendwo am Strand liegt, gucken, ach, zu Hause mein Mähroboter, der fährt oder ist kaputt. Es fragt mich, ob man das immer braucht, bitte? Aber es ist halt sehr komfortabel. Ne? Man kann halt jederzeit sehen, was passiert gerade in meinem Garten. Läuft meine Beregungsanlage, läuft mein Mähroboter. Das ist einfach ein Feature, was man heutzutage gerne hat. Ja.
Erklärt Heiko Schild von Pflanzenkölle. Überhaupt plätschert es in diesem Sommer überall in unserer neuerdings auf Achtsamkeit gepolten Welt.
Als Symbol für Lebenskraft ist Wasser im Garten gerade sehr angesagt.
Kaskade, Baumstamm oder Wurzel. Springbrunnen bekommen wir in allen erdenklichen Ausformungen mit eingebautem Wasserreservoir. Hier zirkuliert die Flüssigkeit endlos im Kreis. Der gute alte Gartentisch mit vier Hochlehnern hingegen ist out.
Im Garten wird ab jetzt gelauncht auf wetterfesten Wohnlandschaften.
Und trendigen Outdoor-Teppichen. Ringsherum positionieren wir Figürchen, sitzend, liegend, stehend. Im Gartencenter schiebt eine Frau einen nach oben offenen Tonkopf im Wagen vor sich her.
Eine Buddha-Statue, die als Pflanztopf benutzt werden kann und so breit grinst und mir jeden Morgen Guten Morgen sagt. Und außerdem sieht sie aus wie mein Mann, bloß den kann ich bepflanzen. Also ich meine nicht meinen Mann, sondern den Topf.
Der Schnittlauch im Wagen passt da super rein.
Okay, probieren wir gleich mal. Na, perfekt, oder?
Ja, als hätte er grüne Haare.
Wunderbar, wünscht sich mein Mann wahrscheinlich auch.
Sicher, ganz klar.
Der Buddha ist der neue Gartenzwerg.
Und während wir zu Hause Sukkulenten ja längst wieder in Makramee-Körbchen von der Decke baumeln lassen, setzen wir auch im Garten wieder auf die guten alten Blumenampeln. Nur nennen wir sie diesmal
hängende Gärten oder Vertical Gardening.
Auch bewachsene Gartenzäune sind in. Die Nachbarn sollen ja nicht glotzen, aber deswegen selbst auf kahle Wände und Zäune starren? Nö. Und dem Zeitgeist folgend setzen wir Hobbygärtner jetzt auch wieder auf Selbstversorgung statt nur auf Rasen und Blumen.
Tomaten, Paprika und Gurken kommen zurück als Naschgemüse.
Das wir zum Glück sofort ernten können, ohne ewige Warterei. Im Gartencenter hängt das vorgereifte Gemüse deshalb schon vor dem Kauf an den Pflanzen zum, Achtung Fachwort, baldigen Wegsnacken beim Abendbrot. Selbst mein Nachwuchs ist begeistert.
Oh, da
als kleine Paprika. Geht ganz einfach. Mm. Schmeckt lecker.
Oh, schmeckt ja total süß.
Hm? Papa, dann kann ich Paprika ernten?
Sicher, und zum Grillen verwenden wir in diesem Jahr quergelegte Fässer auf Rädern.
Platz da, die Smoker kommen.
Echte Handarbeit für 1000 Euro das Stück. Unser Hang zum Selberkochen strahlt stark in die Gärten.
Das Grillrost kann man rausnehmen, kommt unten die Kohle rein und durch Zugabe von verschiedenen Chips mit Whisky getränkt. Wenn man jetzt dran riecht mal.
Ja, Whisky, oder?
Dann schmeckt das Fleisch dann auch leicht danach.
Wer dieses Jahr im Garten wirklich ganz vorn mit dabei sein möchte, kommt zudem nicht um Hühner herum.
Kann ich mir einfach Hühner in den Garten holen oder gibt es da auch Probleme?
Also ich kenne keine Vorschrift, dass das verboten ist. Viele der Städter regen sich darüber auf, dass dann der Hahn kräht, aber das gehört nun mal dazu. Also man braucht dann aber schon tolerante Nachbarn, die das dann auch am Ende mögen.
Hühner gelten als Kleintiere und sind sogar in Wohngebieten erlaubt. Der Sommer 2019 wird spannend.
Ja, und vielleicht auch laut. Matthias Finger hat sich im Gartencenter nach aktuellen Trends umgeschaut.
Alter Motherfucker, deine Finger sind dreckig.
Stilübungen musikalisch. Eine Echtzeitserie von Susanne Franzmeier.
So viele Musikstile wie möglich ausprobieren, das ist das Ziel unserer Stilübungen. In der vergangenen Woche war an dieser Stelle schon ein Schlager zu hören und heute wird ein House-Track produziert. Mit im Studio Susanne Franzmeiers Musikerkollegen Pea Cantate und Tilman Ehrhorn.
Der ganze Techno- und Elektro-Hype der 90er und 2000er Jahre ist weitgehend spurlos an mir vorbeigezogen. Und was heute so angesagt ist, keine Ahnung. Die meisten Titel sind vermutlich auch rein instrumental, wenn man das bei elektronischer Musik überhaupt instrumental nennen kann. Aber das können wir jetzt hier nicht gebrauchen. Letztendlich schreibe ich schon mal einen Songtext, einen englischen, weil Elektro und deutschsprachig, das geht für mich irgendwie nicht zusammen. Wie der dann genau interpretiert und in den Song eingebaut wird, kann ich ja dann immer noch sehen.
Man könnte doch auch überlegen, ob man das so ein bisschen Anne Clark-mäßig machen würde. Kennst du
Anne Clark? Achso, nee.
Eine große Größe aus dieser Elektro- und
Electro-Poetry,
Techno-Poetry.
Die Kantate kommt im Studio dann dazu, die zündende Idee.
Und sie hat eine ganz eigene Art, ihre Texte zu rezitieren. Very British.
Oh, British is good. Heaven, heaven now, it rains even harder now. Heaven, heaven now.
What is your curtain hot tea? Yeah. So what is your curtain hot rotten tea?
That's
not
good.
Man könnte das auch so ein bisschen poetisch.
Yeah. Und gleich redet er so drüber. What about the time of the sanity? What about the time of the energy? What about the time of the energy?
That's it. Turn the page on the day, walk away. Cause there's sense in what I say. I'm 45.
Ich weiß, es war nur so eine Assoziation, ne? Wie man's, weil, okay, was aber du gemacht hast, war so Rap.
Aber wenn du das hinkriegst in diesem British Style, dann könntest du das vielleicht.
Ja, könnte man jetzt mal probieren.
Spontan kann ich Cantate überzeugen, den Text gleich für mich einzusprechen. Ich hatte ihn selbst schon aufgenommen, aber da ich den Text aus der Perspektive des dickbauchigen Angrablers geschrieben habe und ich mich selbst da nicht so glaubwürdig finde, bin ich ganz froh, dass jetzt noch eine Männerstimme dazukommt.
Oh, irgendwelche Resonanzen gibt's hier.
Oh, ist halt rough.
We got resonance. We got resonance in our heart. Ach, deswegen wummert das hier so. Der Subbass ist noch an. Das habe ich mir die ganze Zeit gewundert, wo kommt denn noch der Wummel her?
Der Resonance-Aufnahmemüll lässt sich später prima im Song-Intro verwursten.
We got resonance in our heart. In our heart.
Hallo?
Hallo.
Dann fragst du bis ganz nach oben, bitte.
Alles klar.
Heute bin ich mit Tilman verabredet, dem ich vorab schon mal meine und Cantates Stimmaufnahmen geschickt hatte.
Hi, hallo.
Hi. Mal hereinspaziert?
Eine alte Elektrokomposition von ihm hatte mir als Vorlage gedient. Die muss jetzt durch eine neue ersetzt werden.
Genau, das schwappt immer so, ne? Das ist so ein Effekt, der heißt Sidechain. Jetzt können wir ja mal ganz kurz ein bisschen reinhören in die Vocal-Geschichten.
You say, no, don't stop, one, two, three, you leave the trolley car, oh why?
Ich habe im Nachhinein schon festgestellt, dass trolley car eindeutig amerikanisches Englisch ist und Trump car. Es wäre sozusagen korrekt, aber ich habe jetzt gedacht, ach komm, also...
A lady's shocked, I feel okay. What about you, what do you say? No, don't stop, one, two, three. You leave the trolley car, say why?
Was ich spaßeshalber mal gemacht habe, was aber jetzt nicht zum Tragen kommt. Ich weiß nicht, habe ich das hier noch? Genau.
Stock and knee, high 70. Miniskirt, babe, let me see. Oh, streetcar, curve, below.
Sozusagen einfach diese Stimme tausendmal gedoppelt in ganz viele Richtungen.
Your body is touching mine. Yes, baby.
Also da muss man auch gucken, dass man jetzt nicht,
ein Horrorfilm
nicht die ganze Orgie hier abfährt. Und das alles ist mit dieser Software Melodyne. Ne, kann man den Ton sozusagen beliebig woanders hin tun.
Wie nennt man denn dieses, was man in ganz vielen Songs jetzt gerade hört?
Autotune.
Autotune, ja.
Dadurch hat das dann so was Robotermäßiges und das ist halt heutzutage eigentlich in fast jeder Produktion. Das ist halt echt ziemlich gruselig. Aber hier können wir es natürlich anwenden, auf jeden Fall.
Was ist es dann letztendlich für ein, also ich meine, Elektro ist ja ein breites Feld.
Im weitesten Sinne ist es irgendwie ein House-Track, könnte man sagen. Allerdings ist es jetzt mit diesem ganzen Geraschel drumherum, das ist eher so Elektro-Glitch, nennt man das ja manchmal auch.
Oder okay, was. Also Elektro-Glitch-House.
So, ja, so, genau.
Bis auf Tillmanns Multi-Voice-Horror-Experiment am Ende gefällt mir, was ich gehört habe. Während er dem Song jetzt noch in Ruhe den letzten Schliff gibt, kann ich mich ja schon mal der nächsten Stilübung zuwenden.
In der nächsten Folge Stilübung 3 Indie-Pop.
Da sind wir doch schon gespannt, wie es an dieser Stelle nächsten Samstag klingt. Susanne Franzmeier mit ihren Stilübungen. Die Echtzeitserie können Sie übrigens auch als Podcast abonnieren. Das war's für heute aus dem Garten. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss.